Auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott heute Abend. Schön, dass Sie da sind und dass wir uns diesem Thema zuwenden können. Jesus, die Erfüllung der Hoffnungen und Verheißungen Israels. Wir haben es gerade vorhin gehört, wir singen lauter, ja eigentlich nicht Weihnachtslieder, eher Adventslieder, aber das ist ein feiner Unterschied. Lieder, die auf dieses Sehnen des Volkes Gottes im alten Bund Bezug nehmen. Was der Väter Sehnsucht war. Ich weiß nicht, ob Sie sich schon mal darüber Gedanken gemacht haben, aber es ist schon merkwürdig, wenn wir als Christen Jesus als den Christus, als den Sohn Gottes erkennen und bekennen, dass in den vermutlich 3 Jahren seines aktiven Dienstes und über 30 Jahren seines irdischen Lebens er nicht sehr viele wirklich treue Nachfolger für sich gewinnen konnte. 12 Jünger, ein Kreis von 70, die mal einen missionarischen Freizeit mit ihm gemacht haben übers Wochenende, vielleicht waren es ein paar Wochen. Und dann waren es nach seiner Kreuzigung und nach seinem Tod waren es ja immerhin 120, die aus den Löchern geschlüpft sind und sich zu der Kerngemeinde gezählt haben. Und Paulus berichtet von einer Gruppe von 500, die auf einmal beisammen waren, als Jesus ihnen erschienen ist, 1. Korinther 15. Aber 500, selbst 500, das ist nicht die große Masse. Wenn man jetzt guckt, wie viel die Stars oder das Sternchen Rihanna und Beyoncé und ich weiß nicht, wie sie alle heißen, man sieht es halt in der Zeitung ab und zu mal, wie viel Leute die haben, die ihnen folgen auf Twitter und Instagram und Facebook und Co., das sind ja Millionen. Gut, sie müssen ihr Leben nicht nach denen ausrichten, das ist auch eine andere Qualität. Aber mir hat es schon zu denken gegeben, auf der einen Seite ist es auch sicherlich so, dass Jesus gar nicht darauf aus war, die große Masse hinter sich herzuziehen, sondern eine kleine, effektive Schar von Jüngern um sich zu sammeln, die ihrerseits als Multiplikatoren in die Welt hinausgehen, an alle Enden der Erde, um alle Völker zu erreichen. Also er hat es nicht darauf angelegt, den Leuten nach dem Mund zu reden, sowieso nicht, oder den Leuten zu gefallen. Aber es war eine relativ kleine Gruppe, die er für die Nachfolge gewinnen konnte. Wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter gehen und überlegen, wie das wohl wäre, wie das gewesen wäre, wenn es keine Erwartung im Volk Israel auf einen Messias, auf eine Herrschergestalt, auf eine Rettergestalt, wie viele Leute er dann hinter sich hätte scharen können. Das Thema heute Abend ist die Grundlage dafür, dass Jesus überhaupt Menschen in Israel gewinnen konnte für den Weg in der Nachfolge. Er sprach ihre Erwartungen an, die sie schon vom Alten Testament her hatten. Paulus redet ja im Galaterbrief in Kapitel 4, Vers 4 davon, dass als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und ein Teil dieser Erfüllung der Zeit lag gerade auch darin, dass es eine unheimliche Erwartungshaltung in dem jüdischen Volk gegeben hat, der Messias muss doch jetzt kommen. Wo ist er? Wir halten Ausschau nach ihm. Und wir wissen, dass manche Jünger Jesu auch aus Kreisen wie die Zeloten, also das waren so ein bisschen ja Rechtsradikale, wenn man so will, von der damaligen Zeit, also Terroristen, Zeloten. Und Jesus konnte sie von ihren Wahnvorstellungen weglocken, dass nämlich jemand kommt mit großer militärischer Macht und die Römer aus dem Land heraustreibt. Er konnte sie überzeugen, dass der Messias anders kommt. Jetzt wollen wir heute Abend ein paar Schneisen schneiden durchs Alte Testament, und Sie sind es, man sehe es mir nach, Sie sind es bei mir gewohnt, dass es ziemlich dicht wird. Ich entschuldige mich im Vorfeld. Wenn es zu viel zum Lesen ist, dann hören Sie einfach zu. Das ist eher easy listening, wenn man sich nicht so anstrengt, alles lesen zu müssen. Aber wer es genau nachlesen will, das soll das gerne machen. Die Bibel fängt ja an mit der Geschichte von der Schöpfung. Und gleich hintendrein, als nächster Schritt, berichtet die Bibel vom Sündenfall. Und am Ende der Geschichte vom Sündenfall befindet sich das, was wir das Proto-Evangelium nennen. Das Proto-Evangelium steht in 1. Mose 3,15, wo Gott spricht: Ich will Feindschaft setzen zwischen dir, nämlich der Schlange, und der Frau, und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Wir wissen ja, dass die Schlange eine Gestalt ist, die den Satan, den Teufel darstellt in dieser Geschichte. Und hier heißt es, der Nachkomme von der Frau wird dem Satan die Schädel zertreten. Im Neuen Testament wird dann auch auf diese Stelle Bezug genommen, dass wie Jesus seine Füße durchbohrt wurde, das ist der Biss der Schlange in seine Ferse. Diese Nägel gingen ja nicht durch den Vorderfuß, auch nicht durch die offene Handfläche, wenn jemand gekreuzigt wurde, sondern sie gingen durch die 7 Handgelenkknochen und durch die Sprunggelenkknochen. Sonst, jeder Metzger würde das gleich erklären können, man kann Menschen nicht an die Hände aufhängen, an den Haken. Es würde ausreißen vom Gewicht. Und wie man bei einem Tier, das man aufhängt, beim Schlachten, das in die Haxe reinhängt, so wurde das bei den Menschen gemacht. Und dieses Proto-Evangelium, ganz am Anfang der Bibel, will uns sagen, Gott hat einen Plan. Der Satan scheint diesen ersten Etappensieg für sich entschieden zu haben, aber er wird ins Gras beißen. Er muss ja sowieso im Staub sich bewegen, und das ist ja sowas von köstlich, diese Darstellung, denn wer wühlt sich im Dreck mehr als der Teufel? Das Problem ist, er will uns ja auch mit runterziehen, dass wir uns im Dreck wühlen, wie er auch. Aber die frohe Botschaft am Anfang der Bibel, am Ende der Sündenfallgeschichte ist, Satan wird besiegt werden, und zwar durch den Nachkommen der Frau, also durch einen Menschen. Anselm von Canterbury hat gefragt, warum musste Gott Mensch werden? Es gibt eine ganz einfache Antwort drauf, weil es hier verheißen wurde. Hier am Anfang der Bibel. Jesus angelegt, schon in der Geschichte vom Sündenfall. Das ist eine Schneise. Dann kommt, genauso wie es vom Nachkommen der Frau die Rede war jetzt in dem Abschnitt, ist auch die Rede vom Nachkommen Abrahams, und jeweils steckt ein hebräisches Wort, der eigentlich übersetzt Same heißt. also der Same Abrahams, der Nachkomme Abrahams. In 1. Mose 22, 18 lesen wir, da verspricht Gott dem Abraham, durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Segen soll kommen. Aus dem Stamm Abrahams, aus dem Samen, aus seinen Nachkommen. Paulus legt uns diese Stelle aus in Galater 3, Vers 16. Nun ist die Verheißung Abraham zugesagt und seinem Nachkommen. Es heißt nicht, und den Nachkommen, als gelte es den vielen, sondern es gilt einem und deinem Nachkommen, welcher ist Christus. Eine zweite Schneise. Schon vom Anfang der Geschichte Gottes mit der Menschheit, beim ersten Menschen, von dem wir wissen, dass er ihn berufen hat und ihn gesandt hat in ein Land, um ein Volk zu gründen, da geht es darum, dass einer kommen wird aus diesem Stamm, um der Welt den Segen zu bringen. Eine weitere Schneise sind die etwas geheimnisvollen Stellen, zerstreut durchs ganze Alte Testament, wo die Rede vom Engeln des Herrn ist. Die Exegeten sind sich darüber ziemlich einig, dass dieser Engel des Herrn in den meisten Fällen im Alten Testament eigentlich Gott meint. Aber Gott ist ja kein Mensch. Er kommt in Menschengestalt. Nehmen wir zum Beispiel die Geschichte da aus 1. Mose 18, wo der Herr dem Abraham im Hain Mamre erscheint, während er an der Tür seines Zeltes saß, da als der Tag am heißesten war. Und als er seine Augen aufhob und sah, siehe, da standen drei Männer vor ihm, und als er sie sah, lief er ihnen entgegen von der Tür seines Zeltes und neigte sich zur Erde. Also der Herr erscheint ihm in drei Männern. Karl Barth hat hier einen Hinweis auf die Dreieinigkeit gesehen. Natürlich nicht so plump, dass einer von diesen Männern der Vater und der andere der Sohn und der dritte der Heilige Geist wäre, sondern eher schemenhaft, bildhaft. Mit einer Person wird Gott in seiner Gesamtheit, in seiner Vollkommenheit nicht dargestellt. Aber durch Menschengestalt muss Gott kommen, um den Menschen zu begegnen. Und das ist auch so etwas wie ein Vorbild, ein Prototyp des Christus, der ja auch Mensch werden musste, um den Menschen zu zeigen, wie Gott ist. Und Jesus konnte deswegen sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins. Er offenbart Gott. Die Geschichte geht weiter. Und der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel her und sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes, das ist eine andere Geschichte natürlich, aber Abrahams Geschichte, das ist am Berg Moria, als er Isaak opfert, da spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Und hier ging es darum, da erscheint Gott als der Engel des Herrn und gibt auch ein Opfer anstelle von Isaak, damit er nicht geopfert werden muss. Auch bei Mose haben wir die Begegnung am brennenden Dornbusch, wo es heiliger Boden ist und wo Gott zu ihm spricht und die Rede davon ist, dass es der Engel des Herrn ist. Da könnte man noch viele Sachen dazu sagen. Ich überspringe und gehe zu Maleachi 3,1. Da heißt es, siehe, ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr Zebaoth. Es ist interessant, dass Jesus gewissermaßen Jesus und Johannes der Täufer in einem gesehen werden. Das ist auch die endzeitliche Erwartung im jüdischen Volk gewesen, dass der Prophet und der Messias als eins auftreten. Zwei Personen mit einer Aufgabe. Und deswegen war da auch die Frage, ob Jesus der Elia war oder ob Johannes der Täufer der Elia war. Die Menschen konnten das nicht ganz fassen, wie wir heute auch nicht. Aber der Begriff Engel im Hebräischen meint nicht ein Wesen mit leuchtendem Antlitz und mindestens 2 bis 6 Flügeln. Engel heißt auf Hebräisch einfach Gesandter. Ohne jede Beschreibung. Es ist nur ein Gesandter. Und Jesus ist der Gesandte par excellence. Und diese immer neue Begegnung Gottes mit Menschen im Alten Testament durch den Engel des Herrn gewinnt eine neue Qualität, wo Gott seinen Sohn sandte in diese Welt. In Maleachi 3,23 lesen wir in diesem Sinne, siehe, ich will euch senden, den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Auch dieser Vers wurde im Neuen Testament rezipiert und auf Jesus bezogen. Eine weitere Schneise. Die Verheißung Nathans, des Propheten Nathans, an David und sein Haus. David hat ja auch viele Fehler gemacht. Darüber wollen wir gar nicht reden heute Abend. Aber was ganz besonders bei David war, war, dass Gott durch den Propheten ihm eine einmalige Verheißung gegeben hat. 2. Samuel 7,11 folgende. Und der Herr verkündigt dir, dass der Herr dir ein Haus bauen will. Wir erinnern uns, er wollte dem Herrn ein Haus bauen. Er wollte den Tempel bauen. Dass der Herr dir ein Haus bauen will, wenn nun deine Zeit um ist und du zu deinen Vätern schlafen legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, den Samen, der von deinem Leibe kommen wird, dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen, und ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich. Hier haben wir diese prophetische Perspektive wie durch ein Fernrohr, dass die Dinge, die ganz weit weg sind, ganz nah ausschauen. Salomo, der Sohn, der hat dem Herrn ein Haus gebaut, aber der Same, der ewiglich auf dem Thron bleibt, das war nicht Salomo, sondern das wird Jesus, wie wir bald sehen werden. Und zwar am Montagabend werden wir auch die Stammbäume Jesu kurz unter die Lupe nehmen und dem nachspüren, was die Menschen erwartet haben von dem Messias. Der musste auf jeden Fall aus dem Hause Davids kommen. Er musste seinen Stammbaum lückenlos nachweisen können, dass er von David abstammt, weil darauf liegt die Verheißung Gottes in Ewigkeit. Der Messias kann nur aus dem Haus Davids kommen. Und deswegen werden wir sehen, bei Matthäus und Lukas haben wir gleich 2 Stammbäume, die 2 Linien zurückverfolgen. Auf der einen Seite den Stammbaum der Maria über ihren Vater zurück, Das ist die genetische Erbfolge. Und von Josef nach Matthäus zurück zu David auf der rechtlichen Seite. Jesus war rechtlich der Sohn des Josef, also ist er auf beiden Seiten abgedeckt. Eine weitere Schneise ist die Rede vom Messias oder noch viel öfter vom Reis, vom Sprossen, vom Trieb, vom Austrieb, aus dem Stamm oder aus der Wurzel. Messias heißt ja nichts anderes als der Gesalbte. Maschiach auf Hebräisch wurde korruptiert zu Messias in der lateinischen Sprache, in der griechischen Sprache, hat man einfach gesalbt übersetzt und dabei kam Christus heraus. Also der Christus, das ist der Gesalbte. Und der König, wie die Propheten, sollten eine Art Salbung haben. Der König eine besondere, mit Öl gesalbt durch den Propheten, also die göttliche Beauftragung. Und dieser Endzeitkönig, den Messias, auf den man im Alten Testament gewartet hat, das sollte der Gesalbte sein. Aber was hat es auf sich mit dem Reis? In Jeremia 33 lesen wir, in jenen Tagen und zu jener Zeit will ich dem David einen gerechten Spross aufgehen lassen. Ein Stamm, der abgeschnitten ist. Wir wissen ja, dass schon in der zweiten Generation das Königreich Davids im Grunde aufgehört hat. In Juda ging das noch weiter, aber in Israel, in den anderen 10 Stämmen, gab es einer, der die Macht an sich gerissen hat und dann gab es eine Thronfolge, hat mit dem Haus Davids nichts zu tun gehabt. Also einen gerechten Spross wird er aufgehen lassen, der soll Recht und Gerechtigkeit schaffen im Lande. Zu derselben Zeit soll Juda geholfen werden und Jerusalem sicher wohnen und man wird es nennen, der Herr unsere Gerechtigkeit. Jesaja, Kapitel 11. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Wahrheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und weiter heißt es, und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande. Und er wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Wenn Sie sich gefragt haben, warum in der Offenbarung Christus dargestellt wird mit einem Schwert, der aus seinem Munde herausragt, dann haben Sie hier die Antwort. Das ist die Erwartung, dass mit seinem Mund er Gerechtigkeit schafft. Und zwar die Gewalttätigen schlagen und die Gottlosen töten. Auch Jesaja 11, da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken lagern. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Diese Schau auch in der Offenbarung des Johannes eines Friedensreiches, wo die Grundordnung der Welt nach dem Sündenfall ausgehebelt ist. Was ist die Grundordnung unserer Welt? Die hat Darwin gut verstanden. Der Stärkere überlebt. Und zwar, weil er Gewalt ausübt. Weil jeder auf Kosten anderer lebt. Das ist die Ordnung der gefallenen Welt. Das ist nicht die Schöpfungsordnung Gottes. Und das wird auch nicht die Ordnung Gottes sein in seinem ewigen Reich. Es geht weiter, ich überspringe immer ein paar Verse, weil das sonst zu viel wird. Man wird nirgend Sünde tun, noch freveln auf meinem ganzen heiligen Berge, Denn das Land wird voll Erkenntnis des Herrn sein, wie Wasser das Meer bedeckt. Und es wird geschehen zu der Zeit, dass das Reis aus der Wurzel Isais, wer war Isai? Der Vater Davids. Aus der Wurzel Isais, da steht als Zeichen für die Völker. Für die Völker. Die Öffnung der Kirche Jesu Christi für die Heiden, für die Völker, ist im Alten Testament angelegt. Das war die Erwartung an den Messias, dass er die Kluft überwindet zwischen Juden und Heiden. Nach ihm werden die Heiden fragen und die Städte, da er wohnt, wird herrlich sein. Jesaja spricht an anderer Stelle dazu davon, dass die Heiden wallfahren werden nach Jerusalem aus allen Ecken der Erde. Das passiert ja auch jetzt schon. Da brauchen wir nur nach Israel gehen in der Osterzeit. Und da sieht man ein sehr starkes Beispiel dafür. Und dann noch eine Stelle aus Jeremia 23, bevor wir eine kurze Pause machen. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird, der Herr unsere Gerechtigkeit. Also diese letzte Schneise vorerst, die Schneise eines Sprosses, eines Reises, das etwas, was neu austreibt und einen Neuanfang ermöglicht, nach vielen, vielen Jahren in einem desolaten Zustand. Die Erwartung des Volkes Juda. Sieh, dein König kommt zu dir, das ist die Erwartung des Volkes. Und der Jubel, der entstanden ist, als Jesus nach Jerusalem hineingeritten ist, der konnte nur aufkommen, weil die Menschen eine Sehnsucht nach diesem Messias hatten. Und jetzt ihre ganze Sehnsucht, ihr Warten über die Jahrhunderte hinweg, war endlich in Erfüllung gegangen und ihr Messias stand da. Es hat eine Weile gebraucht, aber ich habe es so weit gebracht in meiner ehemaligen Gemeinde, dass bei der zweiten Strophe alle in der Gemeinde aufstehen zum Hosianna. Wunderbar. Richtig Gänsehaut. Wenn man aufsteht, dem kommenden König zu begrüßen. Herrlich. Hosianna, Davids Sohn, sei gegrüßet, König mild. Ewig steht dein Friedensthron. Du des ewigen Vaters Kind. Alles alttestamentliche Erwartungen, die erfüllt wurden. Des Vaters Kind, Psalm 2, heute habe ich dich erzeugt, im Königspsalm. Und nun zum zweiten Teil. Es ist schon merkwürdig, dass ohne irgendwelchen scheinbaren Anlass dafür im Alten Testament, dass vorausgesetzt wird, dass wenn der Messias kommt, dass er nicht ganz auf ganz natürlichem Wege kommt. David war doch gerade auf ganz natürlichem Wege gekommen. Salomo auch und alle anderen, die im Throngefolge waren, sind auf natürlichem Wege gezeugt worden. Und es ist aber merkwürdig, dass in Jesaja 7 und 9, ich habe die Stellen jetzt umgestellt, verständnishalber, dass eine Erwartung da ist, dass dieser Messias von einer Jungfrau geboren wird. Da ist eine Vorahnung da bei den Propheten, das wird kein gewöhnlicher. Das ist was ganz Besonderes. Etwas noch nie Dagewesenes. Doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Hat er in früheren Zeiten in Schmach gebracht, das Land Zebulon und das Land Naphtali, so wird er hernach zu Ehren bringen, den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben, siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen wie? Gott mit uns. Immanuel. Mit uns Gott. Von einer Jungfrau geboren. Diese Erwartung gibt es schon im Alten Testament. Das ist nicht eine Verlegenheitserklärung im Neuen Testament dafür, dass man nicht den richtigen Vater des Jesus hat ausfindig machen können, sondern umgekehrt, die Erwartung war da, dass Jesus als Kind einer Jungfrau zur Welt kommt. Und dann weiter in Jesaja 9 wird uns ja von den Erwartungen geschildert, was dann kommen wird mit diesem Messias. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Der Krieg wird vorbei sein, wenn der Messias in seiner Endgestalt zu uns kommt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und da heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Auch dieses Wort rezipiert im Neuen Testament von den Erwartungen der Väter. Nun kommt die Schneise Bethlehem. Bethlehem im jüdischen Lande. Oder anders gesagt, Rama. Ein anderer Name für Bethlehem. Hat auch wieder noch einen Namen, den Ephrata. Wir lesen in Matthäus 2, 1 bis 6, ich lese nur ein paar Auszüge. Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, in Bethlehem in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten, und du, Bethlehem, im jüdischen Lande, bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Eine Erwartung im Alten Bund, die Schriftgelehrten seiner Zeit haben es gewusst, konnten Herodes auch Auskunft geben, genau wo der Messias geboren werden soll. Und dass Jesus normalerweise unter normalen Umständen in Nazareth geboren worden wäre, das ist wieder eine andere Geschichte, aber Gott hat dafür gesorgt, dass durch die Zählung, Volkszählung, eigentlich die Steuerschätzung, die junge, schwangere Frau mit Mann nach Bethlehem gehen musste und dass Jesus im Sinne dieser Prophezeiung auch dort zur Welt gekommen ist. Auch die Tatsache, dass es heißt, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Auch das hat eine Bewandtnis mit der Kindheitsgeschichte Jesu, aber dazu ein andermal mehr. Es wird erzählt in 1. Mose 35, dass Rahel starb und begraben wurde auf dem Weg nach Ephrata, das nun Bethlehem heißt. Rahel, die Frau des Abraham, die Mutter des Isaak, die Stammmutter des Volkes Gottes. Und hier um Bethlehem herum konzentriert sich das. In Matthäus 2, 16 folgende lesen wir vom Kindermord des Herodes. Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Kinder in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Klar, Herr fragt ihr, wann habt ihr den Stern gesehen? Die haben sie ja schon vor langer Zeit gesehen. Haben noch lange Zeit gebraucht, um hinzukommen nach Israel, nach Jerusalem. Haben auch dort gesucht, sind dann letzte Raison sind sie zum Hof gegangen und haben gefragt, wenn irgendjemand über die Geburt eines Königs weiß, dann muss es doch das Königshaus sein, dass sie da in einem Wespennest gestochen haben, das haben sie nicht geahnt. Aber Vers 17 sagt uns, da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht. In Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen. Rahel beweinte ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Hier wird verstanden von dem Evangelisten, dass diese Aussage in Jeremia 31, 700 Jahre vor Christus, sich auf die Ereignisse in seiner Kindheit sich beziehen. Die Erwartung ist da, Rahel wird weinen über ihre Kinder. Es gibt keinen geschichtlichen Bezug sonst, der diese Stelle ausreichend erklären könnte aus der Zeit des Jeremia. Da gab es ja viel im ganzen Land, aber Ephrata wurde nicht besonders herausgesucht. In Micha 5, Vers 1 lesen wir, dass der Herrscher aus Davids Geschlecht aus Bethlehem kommen wird. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Und das ist auch der Anspruch Jesu, dass er Herr ist. Philipper 2, der Christushymnus, dass vor ihm jedes Knie sich beugen wird. Eine weitere Schneise. Aber dann kommt etwas, was man normalerweise gar nicht erwarten würde. Nämlich die Rede vom leidenden Messias. Die Jünger Jesu und vor allen Dingen die Interessierten im Volk sind daran irre geworden, dass Jesus nicht sich an die Macht geputscht hat, sondern ans Kreuz geheftet wurde. Und für viele sah das wie ein Versagen aus. Aber der bibelkundige Israelit, der konnte zum Beispiel in Sacharja 12, Vers 9 bei der Klage über den Durchbohrten lesen, und zu der Zeit werde ich darauf bedacht sein, alle Heiden zu vertilgen, die gegen Jerusalem gezogen sind, aber über das Haus David und über die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind, und werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um den Erstgeborenen. Das ist die Erwartung, die große Erwartung, nicht nur von uns Christen, sondern ganz besonders von den messianischen Juden, dass es zu dieser Erkenntnis kommen wird, dass der durchbohrte Jesus Christus der Messias Israels ist. In den Gottesknechtliedern, vor allen Dingen in den Kapiteln 53 bis 55 im Jesaja-Buch, lesen wir vieles über den leidenden Gottesknecht. Und diese Stellen sind für den heutigen jüdischen Leser so rätselhaft und so anstößig, dass es berichtet wird, dass manche Rabbiner diese Seiten in ihren Bibeln einfach zugeklebt haben. Dass sie sich nicht daran stoßen müssen. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Jesus, der vor Pilatus schweigt, Jesus, der vor dem Pöbel auf der Via Dolorosa schweigt, Jesus, der am Kreuz schweigt. In Sacharja 9,9 gibt es die Verheißung des messianischen Friedensreichs. Wir haben es gerade eben gesungen. Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm, und reitet auf einem Esel, auf dem Füllen der Eselin. So kommt der Messias. Nicht in Glanz und Gloria. Und es hilft nicht, wenn man den Vergleich zu Alexander dem Großen herstellt und sagt, der ist auf einem weißen Esel geritten. Das war kein Packesel. Das war wohl ein Städtentier. Das gibt es in der Wilhelma auch. Ja, ich weiß den Namen. Ja, Albino würde die Farbe erklären, aber das sind größer als normale Eseln und schneller wie ein Pferd in der Steppe. Und Alexander ist deswegen auf so einem Tier geritten. Das sind aus den Steppen Zentralasien stammen diese Tiere her. Und man kann nicht das bemühen und sagen, ja, Jesus war doch eben ein prächtiger König auf einem besonderen weißen Esel. Nein, er kommt demütig, arm. Er schickt seine Jünger voraus von Bethanien und sagt, da in dem nächsten Dorf, da werdet ihr an einem Brunnen einen Esel angebunden finden. Das ist ganz bestimmt kein Rassentier gewesen. Am Brunnen angebunden. Die Erfüllung einer Verheißung aus dem 49. Kapitel des Buches Genesis, wo Jakob von Juda sagt, dass er seinen Esel an den Weinstock anbinden wird. Eine weitere Schneise aus dem Alten Testament, die Erwartungshaltung des Volkes geprägt hat oder hätte prägen können. Auf jeden Fall hat Jesus darauf sehr stark angespielt. Und das ist das Bild vom guten Hirten. In Ezechiel 34, 11 und 12 lesen wir, denn so spricht Gott der Herr, siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren zur Zeit, als es trüb und finster war. Ist doch klar, die Geschichte vom verlorenen Schaf, Lukas 15, Jesus spielt hier auf sich an. Und in Johannes 10 sagt er es ganz ausdrücklich, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Ich bin die Tür zu den Schafen. Er legt sich bei Nacht in die Öffnung im Pferch, wo wenn ein Dieb rein will, rein muss, oder wo ein wildes Tier, wenn es rein will, rein muss, und er setzt sich der Gefahr aus. Er ist der gute Hirte, er nimmt das Leiden auf sich. In Daniel 7 haben wir eine weitere Schneise. Ich habe hier zwei Folien wohl vertauscht. Es geht um die Himmelfahrt und Wiederkunft Jesu. Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Darauf wird angespielt, zum Beispiel in Lukas 21, und als dann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Genau diese Erwartung wird wiederholt, zum Beispiel in Offenbarung 1,13 und 14,14. Der Menschensohn kam in Niedrigkeit, wurde am Kreuz erhöht, aber ist in den Himmel aufgenommen worden, auf den Wolken des Himmels, und so wird er wiederkommen, werden die Jünger belehrt von den Engeln auf dem Weg nach Jerusalem. Genau so, wie ihr ihn habt hinauffahren sehen, so wird er wiederkommen. Die Erfüllung dessen, was in Daniel von dem Messias gesagt wird. Ich muss gestehen, als junger Mensch habe ich mich manchmal schwer getan mit der Himmelfahrt. Ich habe dann gesagt, ja, muss das denn wirklich sein? Also ein bisschen arg Theatralik. Ja, aber es ist nicht egal. Jesus wurde nicht in den Himmel aufgenommen, nur um zu imponieren, sondern um dieses Bild zu bestätigen, das Bild des Messias vom Alten Testament, dass er mit den Wolken des Himmels kommen wird. Wir werden morgen Abend vom neuen Mose es haben. Am Mittwoch geht es dann um Jesus, der Mensch, und Jesus, der Sohn Gottes, nach den Evangelien. Am Donnerstag Christus Jesus, Jesus bei Paulus, und am Freitag der erhöhte und wiederkehrende Herr. Nur so viel im Vorschau. Lasst uns die Hände falten zum Gebet. Herr Jesus Christus, das ist ja ein unheimlich bunter Strauß an verschiedenen Elementen aus dem Alten Testament, die alle eingetroffen sind in deinem Leben, das du hier auf dieser Erde gelebt hast. Es begeistert zu sehen, wie die Menschen das haben erkennen können, aufgrund der Schrift, aufgrund dessen, was die Schrift sagt, dass du der wahre Messias bist. Derjenige, der dem Satan die Schädel zertritt. Derjenige, der der Same der Hoffnung und des Segens und des Heils ist. Derjenige ist, der Heil und Rettung für uns bringt. Als Reis Isais, einen neuen Anfang in der Geschichte Gottes mit der Welt macht, und all die anderen Elementen mehr. Danke, dass wir auch heute diese Bestätigungen haben für unseren Glauben. Es ist nichts, was wir uns einbilden, sondern du hast das von langer Hand über die Jahrhunderte und Jahrtausende vorbereitet und dann auch zur Erfüllung gebracht. Wir danken dir und preisen deinen Namen dafür. Amen.